ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, und da ist er wieder, vor der lieblichen Kulisse des Gondwanalands, vor der lieblichen Geräuschkulisse auch heute zu ganz früher Morgenstunde, also völlig ungestört, Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und dazu darf ich heute Till Ramm begrüßen. Till, sei recht herzlich gegrüßt.
Guten Morgen.
Fleißige Hörer unseres Podcasts wissen, bei diesem Namen, Moment, hier geht es jetzt nicht um Kuscheltiere, er hat wieder was ganz Besonderes für uns vorbereitet. Das hat er tatsächlich. Es geht uns heute um die Sundagaviale. Mir fällt gerade auf, das klingt wie so ein Ferienpark in Italien. Sundagaviale. Aber da sind wir natürlich völlig auf dem Holzweg, wenn wir so rumdenken. Denn Sundagaviale, das sind beeindruckende Krokodile. Sundagaviale, ihr habt ja welche im Gondwanaland.
Ja, haben wir.
Und da habt ihr doch auch einen Zuwachs gehabt jetzt gerade vor kurzem. Ich kann mich dran erinnern.
Das stimmt. Wir haben ein neues Männchen aus dem Haus des Meeres in Wien bekommen. Adam, er kam zu uns im August 2024.
Und Männchen ist ja hier eine völlig irreführende Verniedlichung, weil das ist ja wirklich ein Koloss. Also die Gaviale, die habt ihr ja schon eine Weile, ich habe die auch oft gesehen und sind beeindruckende Tiere, aber die waren jetzt noch nie solche wirklichen Riesen. Ich habe sie für mich innerlich immer als kleine Krokodile übersetzt. Aber der ist ja wirklich ein Gigant. Also wie groß werden denn diese Gaviale?
Die können durchaus recht groß werden, also bis 5,50 Meter lang werden, ähnlich groß wie so ein Leistenkrokodil, was ja die größte Krokodilart der Welt ist.
Ja.
Und Adam dürfte ungefähr jetzt eine Länge von 4 Metern haben.
Das ist super prächtig, oder? Also darf ich dann nochmal fragen, so ein Transport von so einem Tier, das ist doch garantiert auch eine logistische Herausforderung.
Das war nicht ganz einfach, ja, zumal die Anlage, wo er gewohnt hat vorher im Haus des Meeres, auch nicht so leicht zugänglich war. Da musste also ein großer Aufwand betrieben werden. Mit Hilfe eines Krans musste die Transportkiste dort durchs Fenster gehoben werden.
Ja, ja.
Das hat einige Zeit an Vorbereitung gebraucht. Im Endeffekt aber gut geklappt.
Für alle, die jetzt den Gavial erstmal noch optisch einordnen wollen, für mich immer das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die schmale Schnauze.
Richtig.
Das sieht ja aus, als wäre er irgendwie mal in der Tür eingeklemmt worden. Wo hilft ihm denn das?
Also man weiß tatsächlich über die Lebensweise von Sundagavialen in der Natur sehr, sehr wenig. Wie auch beim Gavial wird aber vermutet, dass die Tiere hauptsächlich Fisch fressen.
Okay.
Und die schmale Schnauze hilft wahrscheinlich dabei, im Wasser schnelle Bewegungen durchzuführen und dann Fische zu fangen.
Ach, beim Fressen ist das jetzt nicht irgendwie, oder beim Zuschnappen ist das jetzt nicht hilfreicher?
Um Fische im Wasser zu fangen, ist es besser als jetzt eine breitere Schnauze, die man dann im Wasser nur langsamer bewegen kann.
Okay. Und Zähne passen aber trotzdem doch genauso viele rein wie in so ein echtes Krokodil mal, oder?
Ja.
Also, ordentliche, scharfe, große, viele?
Also, ja, der hat auch, was auch wieder für einen Fischfresser spricht, lange, spitze Zähne, mit denen er also die Fische dann festhalten kann.
Fragen wir auch noch ihr habt ein Männchen bekommen, demzufolge vermute ich mal, Weibchen waren schon genug da. Ist das jetzt das erste Mal, dass ihr in die Zucht gehen wollt?
Genau, also es ist natürlich unser langfristiges Ziel, die Tiere zu vermehren. In Europa wurden die bislang nur sehr selten gezüchtet, in Deutschland noch nie. Und wir gehen davon aus, dass wir haben ja zwei Gavialanlagen hier im Gondwanaland.
Ja.
Wir gehen davon aus, dass wir auf der größeren Anlage, wo 4 Tiere derzeit leben, dass wir dort 4 Weibchen haben.
Ihr geht davon aus?
Wir gehen davon aus, genau. Also wir haben dort teilweise schon unbefruchtete Eier gefunden.
Ja.
Anhand der Größe und der Kopfform, ja, also ist es sehr wahrscheinlich, dass wir dort 4 Weibchen haben.
Das
100%ig sicher können wir uns aber nicht sein, da wir nicht zuordnen können, welches Tier jetzt die Eier gelegt hat.
Daraus schließe ich einfach mal, es gibt wenig Unterscheidungsmerkmale zwischen den Geschlechtern, oder?
Genau, also äußerlich, bis auf so die Größe und die Proportionen, gibt es eigentlich nichts, woran man das jetzt wirklich 100%ig festmachen könnte.
2 Anlagen, also eine ist für ihn und für die Weibchen ist die andere Anlage? Also die würden zusammen jetzt nicht klarkommen, oder?
Das würde ich so nicht sagen. Also wir haben jetzt ihn erstmal einzeln gesetzt, ja, weil er frisch angekommen ist. Der soll sich erstmal eingewöhnen und der langfristige Plan wäre, dass wir also ein Weibchen dann irgendwann gezielt zu ihm auf die Anlage lassen, damit die dort eben als Paar leben können und dann hoffentlich sich vermehren.
Wie kommen die denn untereinander klar? Also zum Beispiel jetzt die Weibchen miteinander. Ist das ein sich gegenseitig gedulden oder gibt es da sogar sowas wie eine Freundschaft?
Nein, die kommen eigentlich generell miteinander relativ gut klar. Im Allgemeinen sind Sundergaviale eher sehr schüchterne und zurückhaltende Krokodile.
Ja.
Auch gegenüber den Menschen. Also für Menschen sind die vergleichsweise ungefährlich. Wenn man die Anlage betritt, wenn die irgendwie irgendwas Ungewöhnliches wahrnehmen, dann tauchen die eigentlich meist ab, ja, verstecken sich. Also trotz ihrer Größe, und das trifft auch auf Adam zu, sind die eigentlich eher sehr schüchtern, heimlich.
Weil du gerade abtauchen sagst, also Adam liegt ja hinter seiner Glasscheibe wie ein Gemälde seiner selbst, aber eben immer am Grund. Musst ja nicht atmen. Du wirst mir jetzt sicherlich gleich mein Biologiezeugnis um die Ohren hauen, aber trotzdem, was ist da bei ihm los?
Naja, die können, also viele Krokodile können für relativ lange Zeit tauchen, bis zu einer Stunde können die am Grund liegen, ohne zu atmen.
Das heißt also, wenn ich vor der Scheibe lange genug warten würde, würde ich auch sehen, wie er sich immer mal kurz nach oben bewegt, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Wie oft füttert ihr Krokodile eigentlich?
Wir füttern die ungefähr einmal die Woche. Bis einmal alle zwei Wochen.
Und das ist jetzt schon naturnah oder ist das für so ein Krokodil eher schon fast Luxus?
Ist auch schwierig zu sagen, weil man, wie gesagt, aus der Natur jetzt nicht unbedingt weiß, wie oft und wie viel die fressen. Was man relativ gut weiß, ist, dass die mit sehr wenig Nahrung auskommen können. Sind ja wechselwarme Tiere. Die können also durchaus gut klarkommen mit ungefähr 5% ihres Körpergewichts an Futter pro Monat.
Aber ist es sonst auch dieses klassische Krokodilverhalten, weil du gerade wechselwarm sagst, ihr habt irgendwo ein paar Infrarotlampen mit installiert und dort wird man das Tier die ganze Zeit drunter finden?
Nein, also bei uns ist es ja so, wir beheizen die Wasserbecken.
Ja.
Eigentlich auch, was wir denken, ist die Vorzugstemperatur, also 27, 28 Grad. Und das scheint auch den Tieren sehr gut zu gefallen. Die gehen durchaus auch manchmal an Land. Wir haben natürlich auch Lampen auf den Anlagen, wo sie sich drunter legen können. Aber tatsächlich sind die meiste Zeit im Wasser und kommen dann eher nachts raus und erkunden also den Landteil auf ihrer Anlage.
Die Tarnung als schwimmender Baumstamm ist natürlich mit dieser schmalen Schnauze irgendwie ideal. Ist das auch so ein Lauerjäger? Also ich meine, bei Fisch kann ich mir das wahnsinnig schwer vorstellen, schnell genug zu sein, so einen Fisch zu schnappen.
Doch, im Prinzip muss man sich das schon so vorstellen. Ja? Die lauern im Wasser. Aber wie gesagt, also da weiß man zu wenig, um jetzt sicher sagen zu können, wie die jagen, ja, ob sie möglicherweise sogar in Gruppen jagen, aktiv jagen oder so, das weiß man alles nicht.
Da habt ihr also auch gerade, was Zucht angeht, hier eine Pionierrolle sozusagen, oder?
Definitiv, ja, das wäre ein absoluter Traum, dass wir hier irgendwann mal Sundergavial-Babys haben.
Ich kann mich an eine Elefant, Tiger und Co.-Folge erinnern, wo quasi schon ein Weg geebnet wurde für die Weibchen, um später mal zum Männchen zu kommen. Sie müssen da irgendwie bei euch hier einen kleinen Hügel hoch. Und freiwillig ist das jetzt kein, sagen wir mal, beliebter Spaziergang bei Gavialen, so habe ich das da rausgehört.
kann man so sagen. Also es ist so, dass die beiden Anlagen über Land miteinander verbunden sind.
Ja.
Da gibt es eine Tür, die kann man aufmachen, dann gibt es noch so eine kleine Zwischenbox und dann eben die Verbindung zur Anlage vom Männchen. Und für uns wäre es das ideale Szenario, dass wir also die Weibchen gezielt dort diesen kleinen Hügel hochlaufen lassen können. Und das versuchen wir mit einem Tagetraining hinzukriegen. Also mit einem Stock, wo vorne eine farbige Spitze dran ist. Und da probieren wir die Weibchen drauf zu trainieren, dass sie also diesem Stock hinterherlaufen, damit sie dann Futter bekommen.
Und dann wäre die Box oben am Gipfel des Hügels, wäre dann sozusagen das Liebesnest.
Ja, beziehungsweise da könnte man das Tier dann erstmal reinlaufen lassen.
Ja.
Und hätte dann noch ein Gitter zur Anlage von Adam. Und könnte sich dann überlegen, ob man die Tiere vielleicht erstmal am Gitter sich kennenlernen lässt, bevor man dann eben komplett aufmacht. Ja.
Aber wenn ich höre Tagetraining, freiwillig geht der Gavial wohl nicht so gerne diesen kleinen Hügel dort hoch, um mal zu sehen, was da woanders noch ist?
Also witzigerweise sieht man die doch ab und zu da oben wirklich liegen.
Ja.
Also die gehen von alleine da hoch. Was eher eine Rolle, glaube ich, spielt, ist, wenn die dann jemanden da stehen sehen, dann trauen die sich wahrscheinlich eher nicht so richtig aus dem Wasser, ja, um eben ihre Komfortzone nicht zu verlassen. Die können sich natürlich im Wasser viel schneller bewegen und eben auch viel schneller flüchten, als am Land der Fall ist.
Das klingt, als wäre die Arbeit mit den Gavialen eine ziemliche Geduldsarbeit, oder? Also ist euer Ziel, hier in Monaten oder in Jahren zu fassen?
Das ist so. Also wir lassen Adam jetzt erstmal noch eingewöhnen und müssen mal gucken, wie es mit dem Training läuft. Wenn sich natürlich irgendwann eine gute Gelegenheit bietet, dann werden wir die auch ergreifen.
Haben die denn, also ich meine, Adam hat einen Namen, aber haben die Weibchen bei euch auch einen? Also ich denke jetzt gerade ich glaube, bei den Stumpfkrokodilen, dass es Ali und Gator ist oder sowas. Ja. Würden die denn auf sowas überhaupt hören?
Die haben alle Namen, ja. Und hören teilweise auch, zumindest wenn die Pflegerin, die immer versorgt, sie ruft, hören die teilweise auch auf ihre Namen und wissen dann genau, wo sie hinkommen müssen.
Okay. Ist das aber ein Vertrauensverhältnis, das man da aufbauen kann? Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Also Vertrauensverhältnis weiß ich nicht, aber die gewöhnen sich durchaus an Personen, die können Personen unterscheiden und wissen natürlich dann sofort, von wem sie Futter erwarten können und von wem vielleicht nicht.
Wie gefährlich ist denn die Arbeit jetzt mit diesen Gavialen? Du hattest ja gesagt, die gehen eher zurück, wenn man dort reinkommt, aber gerade das muss einem ja sämtliche Alarmglocken trotzdem immer noch offen halten. Also oder welche Vorbereitungen muss man treffen, bevor man da reingeht?
Klar, also es ist natürlich immer noch eine Panzerechse und ist dementsprechend mit Vorsicht zu behandeln. Wir machen das hier so, dass wir immer nur zu zweit auf die Anlage gehen und immer auch Abwehrgegenstand irgendwie dabei haben. Aber wenn man weiß, was man tut, dann ist im Gegensatz zu anderen Krokodilarten sind die Sundergaviale wirklich eher ungefährlich. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt zum Beispiel Adam versehentlicherweise beißt oder eben mit dem Schwanz schlägt oder wie auch immer, dann kann es durchaus auch gefährlich werden. Ja? Also man darf das auf keinen Fall unterschätzen.
Bekommt er denn gerade an seiner Scheibe die Besucher mit? Also ich meine, da ist ja nun garantiert immer Begängnis, viele große Gestalten dort und sicherlich auch manche, die an die Scheibe klopfen?
Klar, der wird es in einer gewissen Art und Weise sicher mitbekommen, scheint sich aber dadurch jetzt nicht groß beeindrucken zu lassen.
Da fällt mir gerade auf, da sind doch glaube ich auch Fische mit drin, oder? Große Fische. Wie funktioniert das, wenn die Beute direkt beim Jäger schwimmt?
Gute Frage. Also er hat sich auch schon an so eine Futterroutine gewöhnt.
Ja,
wenn er also regelmäßig gefüttert wird und dementsprechend jetzt keinen riesigen Hunger hat, dann lässt er die Fische auch in Ruhe.
Also ein Krokodil würde es jetzt mit dem Fressen nicht übertreiben. So ein klassisches Bild für mich ist immer mal ein kugelrundes, vollgefressenes Krokodil. Gibt es sowas überhaupt?
Das gibt es durchaus. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt über Krokodilarten sprechen, die dann größere Beutetiere fressen oder Teile von größeren Beutetieren auf einmal fressen. Bei den Fischfressern ist es natürlich ein bisschen was anderes, ne, weil die dann eher mehrere kleine Futtertiere fressen und vielleicht nicht auf einmal irgendwie so ein riesiges Stück.
Aber er scheint den Aufwand dann auch zu scheuen. Wenn er weiß, es kommt irgendwann was richtig Leichtes, dann muss ich mir jetzt die nicht schnappen, die hier rumschwimmen. Also ich finde das eine Koexistenz, die schon irgendwie beeindruckend ist, oder?
Also wie gesagt, wir haben bis jetzt eigentlich noch nie bei Adam speziell keine Verluste gehabt, was die Fische angeht. Toi, toi, toi.
Komm nochmal auf eure Pionierrolle zurück. Ich meine, zum Liebesspiel oder Fortpflanzung der Krokodile, das würde mich ja auch generell interessieren, wie sowas funktioniert. Beim Gavialen wisst ihr da auch, würde ich jetzt mal denken, noch gar nichts, oder?
Wenig. Also es gibt ein paar Berichte, wo beschrieben ist, dass teilweise die Weibchen aktiver sind, was so die Anbahnung zur Paarung anbelangt. Dass also teilweise die Weibchen dann wirklich unter die Männchen drunter schwimmen und was also typisch auch für die ist, dann so Luftblasen aus den Nasenlöchern ausstoßen.
Ja.
Das machen die Männchen im Übrigen auch, wenn sie paarungsbereit sind. Und ansonsten findet die Paarung relativ typisch, krokodiltypisch im Wasser statt. Die Schnauzen gucken raus und die Paarung findet, also hängen dann quasi so im Wasser, während sie sich paaren.
Das ist aber jetzt nichts Aggressives, wie man sich das bei diesen Tieren jetzt vorstellen, dass er lässt es so geschehen, so wie das so klingt.
Also wenn die sich gut verstehen und beide paarungsbereit sind, dann ist das in der Regel nicht problematisch.
Und was würde dann am Ende dabei rauskommen? Natürlich Eier, das ist mir schon klar, aber wie sehen solche Krokodilnester, wenn man die so nennen kann, raus?
Genau, das sind Nester. Also die Weibchen gehen dann an Land und bauen aus Pflanzenmaterial, Blättern, Sand, so einen Hügel. Die können teilweise recht groß sein, also 1,50 Meter Durchmesser und so 50, 60 Zentimeter hoch. Und da legen die ihre Eier rein.
Das ist ja immer das, was man nicht kapiert. Diese schwere Echse soll Eier bebrüten. Da geht doch alles kaputt.
Naja, die legt sich nicht drauf, ne? Sondern Die, also die Nester bauen die meistens ja, in schattigen Bereichen am Ufer,
ja.
Dass sie sich also nicht zu stark aufheizen. Die Eier werden in die Nester reingelegt und ja, durch dieses Pflanzenmaterial, Sand und so weiter geschützt. Das Krokodil liegt...
Also abgedeckt, die werden schon, also nicht vergraben, aber schon irgendwie versteckt da drin.
Genau, richtig. Das Muttertier liegt dann meistens also irgendwie daneben oder nur so halb da drauf und verteidigt das Nest, teilweise auch relativ aggressiv.
Das heißt, wenn ihr jetzt schon mal Eier gefunden habt, habt ihr dieses Verhalten schon mal beobachtet bei euren Kavianen?
Nein, wir haben tatsächlich nur vereinzelt Eier in der Anlage gefunden, die also nicht irgendwie in ein Nest eingebracht wurden. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die Eier unbefruchtet waren.
Das weiß ich sozusagen, dass dieses Ei, das sie da legt, jetzt nichts bringen wird. Und dann kümmert sie sich auch nicht weiter drum.
Genau, also wir haben die Eier natürlich dann schon teilweise rausgenommen. Und
ja.
Dann kann man die durchleuchten und nach kurzer Zeit dann feststellen, ob sich Blutgefäße bilden oder nicht. Und dann weiß man eigentlich relativ sicher, ob die Eier befruchtet sind.
Deckt sie diese Eier richtig zu oder kann man die wirklich als klassisches Nest dann sehen?
Nein, also wenn es... wenn es richtig abläuft, ja, wenn die das alles so macht, wie es sein soll, sage ich mal, dann sind die komplett abgedeckt von Pflanzenmaterial.
Und braucht ein Ei nicht Wärme? Ich meine, wenn sie sich nicht drauflegen kann?
Die brauchen Wärme, ja, aber das, also in der Natur herrscht ja sowieso, wo die vorkommen, eine relativ konstante Umgebungstemperatur.
Ja, ja.
So dass die Eier dann da im Nest so bei 30 Grad ungefähr inkubieren.
Und vermutlich mal keine klassischen Eier. Ich glaube, das sind so lederartige oder...
Was? Klassische Eier? Was?
Naja, Hühnereier. Also, das zerbrechliche Weiße, die Kalkschale, das kann ich mir jetzt hier beim Krokodil nicht vorstellen.
Nein, also eine etwas ledrigere Schale. Was auch noch besonders ist bei den Sundagavialen, ist, dass die Eier auch für Krokodilverhältnisse sehr, sehr groß sind. Also die können durchaus 10 cm und größer sein.
Okay.
Und so knapp 200 Gramm pro Ei wiegen. Also das ist schon ordentlich.
Und wie viel würde jetzt ein so ein Gelege bedeuten? Also sind das dann gleich 10, 20 Krokodile? Bei der Größe doch bestimmt nicht.
Doch, es können tatsächlich teilweise 20 oder mehr Eier pro Gelege gelegt werden.
Okay, das sind aber schon große Nester dann, oder?
Also wie gesagt, also bis 2 Meter Durchmesser, 1,50 bis 2 Meter kann so ein Nest schon haben.
Und findet dann, wenn geschlüpft ist, auch noch, sagen wir mal, Brutpflege statt. Ich glaube, in meinem Kopf irgendwie gehört zu haben, dass Krokodile das überhaupt nicht mehr interessiert, ob die Kleinen da durchkommen.
Doch, teilweise bei einigen Arten findet tatsächlich noch eine relativ ausgeprägte Brutpflege sogar statt. Die Weibchen bewachen nicht nur die Nester, sondern auch die Jungtiere, teilweise über relativ lange Zeit,
ja. Ne,
bis sie eben eine gewisse Größe erreicht haben.
Und gehört da das Sundagavial auch dazu?
Sundagaviale machen das theoretisch auch. Wobei, wie gesagt, aus der Natur da die Beobachtungen fehlen.
Und die Frage nach der Kommunikation mit dem Ei, ich kann mich daran erinnern, dass Krokodile mit ihren Ungeborenen reden.
Richtig, die machen tatsächlich so quakende Geräusche.
Quaken auch für uns zu hören?
Das kann man auch hören, ja.
Hat das eine Lautstärke, die jetzt, sagen wir mal, die Hintergrundgeräusche hier im Gondwanaland übertönt?
Also wenn man direkt neben dem Nest sich aufhalten würde, würde man das mit Sicherheit hören, ja.
Und das daran erkennt eine Mutter, dass es ihr Gelege ist oder sagt, was teilt das Baby da mit?
Das kann ich nicht genau sagen.
Ja, da fehlt die Übersetzung sozusagen.
Nein, aber es ist mit Sicherheit, also vor allen Dingen, wenn die Jungtiere dann einmal geschlüpft sind, ist es mit Sicherheit ja wie so ein Alarmruf der Jungtiere. Wenn die Jungtiere anfangen zu quaken, kommt also die Mutter, um sie zu beschützen.
Ja, antwortet sie denn auch dem Ei oder hört sie bloß?
Antworten auch teilweise, soweit ich weiß.
Okay,
weiß
ich nicht genau. Das ist noch ein unerforschtes Gebiet. Da frage ich mal so untereinander, gibt es da eigentlich überhaupt Geräusche bei Gavialen?
Die machen durchaus teilweise Geräusche, allerdings sind die dann nicht unbedingt für Menschen wahrnehmbar.
Sundagavial, wir müssen tatsächlich nochmal auf den Begriff kommen. Gavial, klar, dass das uns, aber Sunda, steht das jetzt für eine bestimmte Landschaft, wo die herkommen?
Genau, es steht im Prinzip für die Region. Also die kommen aus Malaysia, Festland Malaysia und auch Borneo. Darüber hinaus gibt es Populationen auf Sumatra und am äußersten westlichen Zipfel von Java. Ja, das ist also, diese Verbreitung in der Region ist mit ein Grund dafür, dass sie heute stark bedroht sind.
Ich wollte sagen, die Inselgruppen klingen ja immer nach Ende der Fahnenstange.
Genau,
ja.
Also die verschiedenen Populationen auf den unterschiedlichen Inseln, beziehungsweise in Malaysia, stehen natürlich jetzt nicht direkt miteinander in Kontakt.
Wie viele Tiere sind es lebend noch? Also sind wir da schon noch bei Tausenden oder?
Kann man auch ganz schwer sagen, weil halt so in der Natur sehr, sehr schwierig nur zu finden sind. Ja, es gab mal eine Schätzung, ich glaube Anfang der 2000er Jahre, dass ungefähr noch 2500 Tiere existieren, wo aber damals schon gesagt wurde, dass es wahrscheinlich viel zu hoch gegriffen ist. Aber es scheint relativ sicher zu sein, dass es nicht mehr viele von denen gibt.
Haben Gaviale eigentlich, sagen wir mal, noch den Mensch als Wilderer zu fürchten? Im Sinne von, sagen wir mal, sie sind ja auch interessant gefärbt, im Sinne von Krokodillederschuhen oder eben einfach nur als Trophäe?
Das nicht mehr so stark. Was teilweise gemacht wird, ist, dass die Eier abgesammelt werden. Aber was ein großes, großes Problem ist, ist Lebensraumzerstörung, Abholzung der Wälder. Die leben also in einem sehr speziellen Sumpfhabitat, was also durch Plantagen stark zurückgeht, weil sich der Wasserhaushalt im Boden verändert. Spielt da eine große Rolle, dass die eben immer weiter zurückgedrängt werden und dass die Populationen also dann im Ende auch nicht mehr miteinander in Kontakt stehen, was natürlich sehr, sehr schlecht ist für die.
Kommt es da zu Konflikten auch mit den Menschen? Also ich meine, es ist ja nun ein wehrhaftes Tier.
Also ich habe es ja schon mal gesagt, die sind eigentlich für Menschen ungefährlich,
ja,
relativ ungefährlich. Es gibt ganz, ganz wenige Berichte nur, wo es mal irgendwie einen Vorfall gab, dass ein Sundagavial wirklich Menschen attackiert hat.
Ja.
Insofern eher nicht. Die werden einfach zurückgedrängt, flüchten vor den menschlichen Einflüssen und insofern schrumpft dann der Lebensraum eben stark.
Welche Lebenserwartung hat eigentlich ein Gavial oder generell ein Krokodil? Sind die langlebig?
Die sind generell langlebig.
Ja.
Was Altersrekorde anbelangt, kann ich nur schätzen. Ich würde mal davon ausgehen, dass die also ähnlich wie andere große Krokodilarten durchaus 50, 60 Jahre und mehr erreichen können.
Also Adam zum Beispiel könnte deine berufliche Karriere hier noch komplett überleben sozusagen?
Könnte er, wahrscheinlich locker, ja.
Wie alt ist Adam ungefähr?
Adam ist geschlüpft, soweit ich weiß, 2002.
Das ist jetzt für ihn ein gutes Jugendliches, also so ähnlich wie, wenn er so ungefähr so lange lebt wie ein Mensch, ist das auch jetzt gerade so seine wilde Sturm- und Drangphase?
Das können wir noch hoffen.
Nee. Ja.
da weiß man eben auch relativ wenig darüber. Ja?
Ja,
also man vermutet, dass die ungefähr im Alter von 10 Jahren und ab einer Größe von ungefähr 3 Metern geschlechtsreif werden.
Frage wäre natürlich bei Krokodil noch immer noch die Frage nach der medizinischen Behandlung. Also ich meine, der hat so viele Zähne, der müsste doch eigentlich auch mal einen Zahnarzt besuchen oder sonst was. Ist es überhaupt möglich, an solche Tiere ranzukommen oder zu schauen, warum es ihnen wie geht?
Es ist möglich, ist aber bei diesen Tieren eben, weil sie schreckhaft und scheu sind, sehr mit hohem Risiko verbunden.
Ja, ja.
Also es gibt die Möglichkeit, dass man die in so eine längliche Box, einen länglichen Käfig reinschwimmen lässt oder reinlaufen lässt, wo man dann an der Seite so eine Klappe aufmacht, um dann eben an einer bestimmten Stelle vom Körper irgendwie irgendwas zu behandeln. Oder man muss sie mit so einer Seilschlinge fangen, das Maul verschließen und dann festhalten, was natürlich für das Tier einen extremen Stress bedeutet.
Ja, ja.
Und da ist in den meisten Fällen dann der Schaden durch so eine Aktion größer. Insofern ist es durchaus sehr schwierig.
Also ist kein Arztbesuch irgendwie letzten Endes dort geplant sozusagen, also weil es irgendwie auch nicht so richtig durchsetzbar ist, vermute ich mal.
Naja, man müsste sich dann halt schon Gedanken machen, wie man das macht, ja. Und wahrscheinlich wäre es die beste Möglichkeit, das Tier dann in eine spezielle Kiste rein zu trainieren, wo es dann eben handeln werden kann. Mit unseren Komodo-Varanen funktioniert das zum Beispiel super.
Die sind ja quasi hier im Gondwanaland direkte Nachbarn. Sie wohnen quasi, der eine wohnt über die Straße des anderen.
Genau, die können sich theoretisch angucken.
Wenn die würden sich aber sonst im normalen Leben ja draußen nicht sehen oder nicht finden.
Nein, beziehungsweise Komodo-Warane kommen ja auch in Indonesien vor. Ob die sich theoretisch, gute Frage. Nein, ich glaube, soweit ich weiß, würden die sich nicht begegnen.
Okay.
Aber weit entfernt ist es nicht.
Okay, ja, wie hier im Gondwanaland. Aber nehmen zum Beispiel die Gaviale andere Tiere rundherum wahr letzten Endes? Also reagieren die auch auf irgendwas? Was? Ich meine, in eurer Halle ist ja viel los.
Die reagieren durchaus, wenn da also zum Beispiel mal ein Vogel ins Gehege fliegt. Ja, ja. Da sind auch noch Schildkröten mit denen im Wasser drin. Und klar, die interagieren natürlich schon.
Gibt es Vögel, die so wahnsinnig sind, dort zu landen?
Ab und zu gibt es das mal, ja.
Bereuen die das dann schnell? Lässt der Gavial neben sich zum Beispiel einen Vogel im Boden picken?
Ja, doch. Also das ist jetzt nicht so, dass sie da direkt dann irgendwie den fressen wollen oder so. Was nicht heißt, dass es nicht passieren könnte.
Ja, klar. Ja. Ja, ja. Was ist denn so eure Zielstellung, Till? Jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Was habt ihr vor? Was sind so eure nächsten Schritte dort? Du hast es ja immer schon mal angedeutet, aber es klingt ja auch so, als braucht es noch ein paar Weihnachten, bis das alles klappt. Was hast du dir so als Ziel vorgenommen?
Naja, ich sag mal, wir haben natürlich Adam schon hierher geholt, weil er in einem guten Alter ist. Ja. Fast genauso alt wie, oder etwas älter als unsere Weibchen. Mit 4 Weibchen, wenn es alles Weibchen sind, wovon wir ausgehen, haben wir eine sehr gute Ausgangslage, ja, um dann also Adam mit verschiedenen Weibchen zu vergesellschaften. Und klar, das Ziel ist natürlich schon, dann die hier irgendwann hoffentlich auch zu vermehren.
Das Vergesellschaften muss ich nochmal nachfragen. Sag mal, es hat geklappt mit der Box und ja. Sie sind jetzt beieinander. Heißt das dann, das ist jetzt innerhalb von einem Tag erledigt? Oder wenn die sich gut verstehen, dann bleiben die jetzt erstmal auch ein paar Monate zusammen?
Die würden dann durchaus eine ganze Weile zusammenbleiben. Ja, ob die sich dann direkt paaren oder nicht, kann ich nicht sagen. Es kann auch sein, dass sie sich erst verstehen und es dann doch irgendwann zu Aggressionen kommt oder so. Wenn jetzt eine Paarung stattfinden sollte, und da ist auch die Frage, ob wir das dann mitkriegen oder nicht, ja. Wäre der nächste Schritt, dass das Weibchen dann irgendwann anfangen würde, ein Nest zu bauen. Ja? Und da kann es auch sein, dass sie also aggressiv das Nest verteidigt und dann versucht, das Männchen irgendwie zu vertreiben. Und da müsste man natürlich auch überlegen, was macht man und kommen die dann in diesem Zeitraum miteinander klar auf der gleichen Anlage.
Da liegt noch viel Forschungsarbeit vor euch. Und auch mal gesetzt den Fall, von den 4 Weibchen ist nun doch ein Männchen dabei. Das führt ihr dort hoch, weil ihr denkt, das wären Weibchen. Dann begegnen die sich. Würdet ihr dann an seiner Reaktion merken, oh Moment mal, der merkt, das ist ein Konkurrent?
Das wäre wahrscheinlich, dass es dann relativ schnell zu aggressiven Verhalten kommt, ja.
Okay.
Aber wie gesagt, also wir gehen nicht davon aus, dass wir da ein Männchen mit dabei haben, denn die Eier, die da abgelegt wurden, waren bis jetzt immer unbefruchtet.
Ja.
Und auch anhand der Größe und gerade wenn man sich also den Unterschied anguckt, was die Kopfform und die Länge von Adam, der fast genauso alt ist wie die Weibchen, anguckt, kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass wir doch die weibliche Tiere.
Ach, diesen Geschlechtsdimorphismus, den gibt's schon. Also die Männchen werden schon ein Stück größer als die Weibchen. Ah, ich merke, wie dein Kopf hin und her geht. Selbst das ist noch nicht wirklich erforscht. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Fortsetzungsgeschichte. Ich frage dich doch nochmal nach dem Zeitpunkt. Glaubst du, dass dieses Jahr eventuell da schon, sag mal, ein Rendezvous möglich wäre?
Also wenn wir jetzt durch Zufall ja da ein Weibchen haben, was da doch vielleicht mal diesen kleinen Hügel hochläuft, dann könnte ich mir das vorstellen. Wobei der optimale Zeitpunkt wahrscheinlich im Frühling, also jetzt wäre,
ja.
Wenn die Temperaturen ansteigen, die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher wird. Wir haben auch die Möglichkeit, da Regen zu simulieren auf der Anlage von Adam. Insofern denke ich, es ist wahrscheinlicher und realistischer, dass es also im Frühjahr nächsten Jahres dann vielleicht soweit ist.
Ah, da haben wir ja was, worauf wir uns freuen können. Ich merke schon, die brauchen eigentlich quasi schlechtes Wetter und Wärme. Also Regen und schöne Wärme, das ist optimales Paarungswetter.
Also ich habe mit Kollegen in Malaysia im Zoo in Kuala Lumpur gesprochen und da haben sich die Tiere wohl nach Unwettern gepaart. Also möglicherweise ist das so.
Also alles ist für was gut, auch schlechtes Wetter, man soll nie meckern. Ich wünsche euch natürlich viel Glück dafür, Till. Das ist auch eine schöne Geschichte, die immer wieder weiter erzählen kann, gerade wie kleine Sundagaviale dann aussehen und unterwegs sind dort. Das würde uns natürlich schon sehr interessieren. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Geduld. Viel Erfolg bei der Arbeit weiterhin. Vielen Dank.
Danke.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.